Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Ja, schön, dass Sie wieder dabei sind für das Neueste aus der Welt des Kinos. Es war eine Nacht, die Musikgeschichte schrieb. Am 24. Januar 1975, da betritt der Jazzpianist Keith Jarrett müde und widerwillig die Bühne der Kölner Oper. Sein Instrument ist ein verstimmter, viel zu kleiner Konzertflügel. Doch was dann folgt, das ist pure musikalische Magie. The Köln Concert, eine der am meistverkauften Jazzaufnahmen aller Zeiten. Was viele vielleicht nicht wissen, hinter diesem Konzert stand eine Frau. Vera Brandes, damals gerade 17 Jahre alt, organisierte sie das Konzert gegen alle Widerstände. Doch ihr Name blieb jahrzehntelang im Schatten. Bis jetzt.
Ich habe deiner Freundin schon gesagt, wir spielen keinen Jazz in der Radiothek. Jazz ist Museumsmusik. Jazz ist tot.
Es ist kein Jazz.
Keith Jarrett ist kein Jazz?
Nein.
Aha, was ist es denn dann?
Ich weiß es nicht.
Ich dachte, du bist die Veranstalterin.
Niemand weiß es, Keith weiß es nicht. Das ist ja genau der Punkt.
Also, es ist Jazz.
Es ist freie Improvisation.
Ja, Jazz.
Er spielt, was immer ihm einfällt.
Ja, sowas nennt man Jazz.
So etwas haben Sie noch nie gehört. Ihre Hörer verdienen davon zu erfahren.
Jazz, 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 Jazz.
Hören Sie, es ist eine lange Geschichte, aber wenn ich heute keine Tickets verkaufe, dann muss ich Zahnärztin werden.
Ich kann Zahnärzte nicht leiden.
Geht mir genauso.
Köln 75 heißt der Film, der jetzt die Geschichte von Vera Brandes erzählt. Wie sie als Teenagerin zur Konzertveranstalterin wurde, dabei in einen langen Streit mit ihrem sehr konservativen Vater geriet und alles probiert hat, um für Keith Jarrett ein besseres Klavier zu organisieren.
Hatten wir nicht gesagt, dass die Oper uns einen Bösendorfer Imperial zur Verfügung stellt?
Ja, ist er das nicht?
Ist er nicht.
Das ist kein Imperial.
Ein Grand Imperial ist ungefähr 3 Meter lang. Er hat 9 zusätzliche Tasten und wiegt eine halbe Tonne.
Was soll das heißen?
Das heißt, es ist das falsche Klavier. Das heißt, Keith Jarrett wird hier drauf kein Konzert spielen.
Das muss ein Missverständnis sein.
Ja.
Warten Sie kurz.
Dann rennt sie los, denn dieser ganze Film ist sehr wild, sehr jugendlich. Voller Aufregung stürzt sich die junge Vera in das musikalisch pulsierende Köln der 70er Jahre. Und inszeniert hat den Film der israelische Regisseur Ido Fluck. Mit dem konnte ich vor der Sendung sprechen und habe ihn zuerst danach gefragt, wie er auf die Geschichte von Vera Brandes überhaupt gestoßen ist.
I read about it in a small story in a magazine somewhere.
Wissen Sie, das Köln-Konzert würde heute ganz anders klingen, wenn es auf dem richtigen Instrument gespielt worden wäre. Und in gewisser Weise dachte ich, wow, das ist eine Geschichte über 2 Meister der Improvisation. Da ist Keith Jarrett, ein Genie am Klavier, ein Virtuose, der in jeder Sekunde etwas Neues erschaffen kann. Aber dann gibt es da auch Vera Brandes. Sie ist eine Naturgewalt, eine Meisterin der Improvisation. Nicht am Instrument, sondern unter den Bedingungen, die Kunst erst möglich machen. Und genau dieser Ort, an dem sich die beiden getroffen haben, hat den Funken gezündet, der dieses Meisterwerk hervorgebracht hat. Für mich war das der entscheidende Moment. Da habe ich mir gesagt, wow, das könnte ein großartiger Film werden. Ganz anders als all die Musikfilme, die wir sonst sehen, die immer irgendwie die gleiche Geschichte erzählen.
That always tell kind of the same story.
Und wie haben Sie die wahre Vera dann ausfindig gemacht und wie hat sie reagiert, als Sie ihr eröffnet haben, ich möchte einen Film über dein Leben machen?
So, you know, I wrote my idea down.
Ich habe meine Idee aufgeschrieben und sie an meinen Produzenten in New York geschickt. Da lebe ich. Sein Name ist Oren Moverman. Er ist der Typ, der Love and Mercy, den Film über die Beach Boys, geschrieben hat. Und er war auch Co-Autor von I'm Not There, dem Bob Dylan-Film mit Cate Blanchett. Er kennt sich also mit Musikfilmen aus. Und als er das gelesen hat, meinte er nur, okay, das ist großartig. Dann schickte er es an einen deutschen Produzenten, Sol Bondi. Und Sol Bondi machte sich auf die Suche nach Vera und fand sie an einem Strand in Griechenland. Er rief sie an und sagte, Vera Brandes, hallo, wir wollen einen Film über dich machen. Dann war es still in der Leitung. Und dann sagte sie nur ein Wort. Endlich. Aber dann hat sie mich erstmal getestet. Ich rief an und sie war nicht zu erreichen. Oder sie tauchte nicht zu unseren Treffen auf. Ich glaube, sie wollte herausfinden, wie ernst es uns wirklich ist. Und dann, irgendwann, öffnete sie sich und erzählte mir ihre ganze Lebensgeschichte. Und wissen Sie, im Film gibt es so viele Szenen, bei denen man sich fragt, wow, ist das wirklich passiert? Und die Antwort ist, Ja, es ist wirklich ihr Leben. Vera wuchs in einem Haus auf. Ihr Vater war Zahnarzt. Und den ganzen Tag über hörte man die schreienden Patienten im Haus. Also schlich sie sich nachts in die Praxis, denn die hatte eine eigene Telefonleitung. Und genau dort, übers Praxistelefon ihres Vaters, begann sie, Konzerte zu buchen. Das war so. Genauso wie dieser bizarre Boulevardartikel im Kölner Express, in dem sie als Jazzhäschen bezeichnet wurde. Ich dachte zuerst, sie übertreibt. Aber dann haben wir einen Archivrechercheur losgeschickt und tatsächlich, wir haben den Originalartikel gefunden. Und wir dachten nur, wow, diese Geschichte ist wirklich passiert. Unglaublich.
Wenn wir Vera jetzt im Film kennenlernen, dann ist sie noch eine sehr junge Person, eine Teenagerin, aber eben immer voller Energie. Wie würden Sie sie als Person beschreiben, wenn wir ihr im Film zum ersten Mal begegnen?
Ja, ich denke, dieser Film dreht sich um Energie. Wenn man solche Menschen trifft, Sie wissen schon, die Produzenten, die Impresarios dieser Welt, genau genommen ist dieser Film ein Liebeslied für Sie, für all die, die normalerweise unsichtbar bleiben. Schauen Sie, wir sitzen hier, du machst diese Radiosendung und im Hintergrund gibt es einen Redakteur. Wir sehen ihn nicht, aber er ist da. Er macht eine Menge Arbeit. Und genau das feiert dieser Film. Die Menschen, die Kunst erst möglich machen, aber nie im Rampenlicht stehen. Und Vera, um das alles zu schaffen, um mit 16 Jahren Konzerte zu organisieren, um diese Welt zu bauen, dafür braucht man genau diese Energie. Wenn man ihr begegnet, spürt man sofort, sie ist eine Person, die niemals aufhört, die Berge versetzen kann. Als ich Mala Emde für diese Rolle gecastet habe, habe ich ihr gesagt, Mala, das ist dein Film. Wir können tun, was wir wollen. Wir sind Partner. Ich folge dir mit der Kamera. Ich hatte nur eine einzige Regel für sie. Du setzt dich nie länger als eine Sekunde hin. Du hältst nie still. Weil Menschen wie Vera Brandes, die sind immer in Bewegung.
Because people like Vera Brandes, they're always moving.
Sie schaffen auch eine ganz besondere Atmosphäre der 1970er Jahre in Köln. Was war das für Sie für eine Zeit für diese Stadt? War das ein Schmelztiegel für internationale Musik?
Yeah, it was an incredible time, you know.
Eine unglaubliche Zeit. In Westdeutschland hast du Kraftwerk, du hast Can, du hast Neu. So viele großartige Bands. Dann gibt es politische Gruppen wie Flo de Cologne. Und natürlich jede Menge politische Aufstände, Demos, Umwälzungen. Die RAF ist aktiv. Die Kunstszene explodiert. Es gibt wahrscheinlich 100 verschiedene Versionen von Köln, die ich in diesem Film hätte erzählen können. Es ist so reichhaltig, wenn man über diese Zeit in dieser Gegend liest. Ganz zu schweigen von den Jazztagen in Berlin. Und Lou Reed, David Bowie, Iggy Pop, alle sind gerade dabei, nach Deutschland zu ziehen. Es war eine Zeit, in der einfach alles passierte. Fast zu viel. Man muss sich entscheiden. Und für mich war der rote Faden ganz klar, das ist Veras Köln. Ich habe viel recherchiert, Archive durchforstet, Fotos gefunden, alles Mögliche. Aber ich wollte nicht einfach erzählen. Wissen Sie, manchmal verliert man sich, weil es zu viel gibt. Aber hier ging es um Ihre Perspektive. Es ist Vera Brandes Köln. Das ist die Welt, die sie erschaffen hat. Das ist die Musik, die sie und ihre Freunde gehört haben. Das sind die Konzerte, die sie produziert hat. Sie war eine Jazzpromoterin, aber auf eine Art auch eine Punkrock-Figur.
Und wie war das mit Keith Jarrett selbst? War er an dem Filmprojekt in irgendeiner Form beteiligt?
No, you know, for Keith Jarrett.
Für Keith Jarrett ist das Köln-Konzert etwas, über das er eigentlich nie sprechen will, nie nachdenken, nie in ein Gespräch verwickelt werden möchte. Und ich verstehe das vollkommen. Stellen Sie sich vor, Sie sind 29 Jahre alt und spielen ein Konzert auf einem kaputten Klavier. Und genau dieses eine Konzert macht sie weltberühmt. Es wird als Meisterwerk gefeiert. Und das, obwohl sie danach noch hunderte großartige Konzerte gespielt haben. Musikalisch gesehen stimme ich sogar zu. Es gibt bessere Keith Jarrett-Konzerte, die aufgezeichnet wurden. Aber dieses hier, da wächst er über sich hinaus. Für ihn ist das, als wäre er in einer Rockband. Und die Leute rufen bei jeder Show nur nach diesem einen Hit, immer wieder. Und irgendwann kann man es einfach nicht mehr hören. Er will es nicht mehr feiern. Aber es gibt auch eine dunkle Seite, über die wir sprechen müssen. Eine, die nicht einfach ignoriert werden kann. Niemand hat Vera Brandes jemals wirklich gesagt, danke für das, was sie getan hat. Es gab ganz klar das Gefühl, dass das Keith Jarrett-Lager dieser Frau keine Anerkennung geben wollte. Und genau deshalb haben wir diesen Film gemacht. Weil wir der Welt ihre Geschichte erzählen wollten. Weil wir sagen wollten, ohne Vera Brandes kein Köln-Konzert. Ohne sie würde es einfach nicht existieren.
Wie sehr hat es eigentlich die Art und Weise, wie Sie den Film erzählen, beeinflusst, als Sie erfahren haben, dass Sie nie die Rechte an der Musik des Köln-Konzerts bekommen werden? Dieses berühmte Konzert selbst ertönt ja im Film nicht. Sie konnten es nicht verwenden.
Yeah, I mean, this is what makes art so beautiful. Just the same way that.
Aber genau das ist es, was Kunst so besonders macht. Das Köln-Konzert würde niemals so klingen, wie es klingt, wenn es unter perfekten Bedingungen gespielt worden wäre. Es ist aber einzigartig, weil es auf diesem kaputten Klavier gespielt wurde. Und genauso ist es auch mit diesem Film. Wie macht man einen Film über ein berühmtes Konzert, wenn man das berühmte Konzert selbst nicht spielen kann? Das zwingt einen, besondere Entscheidungen zu treffen. Und genau das macht Kunst großartig, wenn man mit Herausforderungen umgehen muss. Und wissen Sie, ich habe das Gefühl, und ich höre es auch von anderen, dass die Leute den Film sehen, dann nach Hause gehen und die Platte auflegen. Und ich glaube, das hätte Keith gefallen. Man sieht den Film, man sieht, wie dieses Konzert entstanden ist. Und dann hört man sich die Musik an, mit einem neuen Verständnis dafür, was da eigentlich passiert ist. Und ganz ehrlich, das ist auch respektvoller gegenüber der Kunst. Denn das hier ist nicht irgendein Popsong, das ist ein sehr komplexes, langes Stück Musik. Man kann in einem Film nicht einfach eine Stunde lang Musik spielen. Selbst wenn wir die Rechte gehabt hätten, wir hätten vielleicht 30 Sekunden davon einbauen können. Ich glaube also, dass diese Einschränkung den Film am Ende sogar besser gemacht hat. Sie hat ihn einzigartig gemacht. Für mich als Künstler war das eine große Herausforderung, aber eine, die mich gezwungen hat, kreativ zu sein. Und genau das ist doch der Kern von Kunst.
And for me as an artist, it was a great obstacle to deal with.
Der Film ist jetzt keine klassische Biografie, er ist sehr fragmentiert, sehr spielerisch. Verschiedene Charaktere, verschiedene Perspektiven tauchen auf. Warum war Ihnen dieser Stil so wichtig? Das hat ja selbst etwas von Jazz.
Yeah, exactly. I wanted to write a film like a musician improvises.
Ja, genau. Ich wollte einen Film schreiben, wie ein Musiker improvisiert. Ich wollte keinen Film über Jazz machen. Ich wollte einen Film machen, der selbst Jazz ist. Und das Ganze begann während der Corona-Zeit. Ich war in New York, eingeschlossen in meinem Haus. Mein jüngster Sohn saß im Zimmer nebenan, in der Zoom-Schule. Und ich habe mich in mein Zimmer eingesperrt, die Musik laut aufgedreht und einfach geschrieben. Ohne nachzudenken, ohne Plan, ohne Gliederung, ohne Treatment, all diese Schritte, die ein Drehbuchautor normalerweise macht, bevor er loslegt. Aber genau das wollte ich vermeiden. Ich wollte nicht, dass sich der Film kontrolliert anfühlt. Ich wollte, dass er lebt.
Köln 75 hatte ein unglaublich intensives Gefühl von Intimität und Authentizität. Sie haben einmal gesagt, dass Sie jede Szene so drehen wollen, als wäre es eine Sexszene. Warum ist Ihnen das so wichtig?
Film is an impossible act of creating.
Ja, wissen Sie, Film ist eigentlich ein unmögliches Unterfangen. Man versucht, eine intime, authentische Situation zwischen den Darstellern zu erschaffen, aber gleichzeitig stehen 300 Leute hinter ihnen. Das ist ein unglaublich heikler Balanceakt. Und je größer meine Filme werden, je mehr ich drehe, desto chaotischer wird es. Mehr Lärm, mehr Ablenkung. Draußen stehen LKWs, Polizisten sperren Straßen ab, Dutzende Crewmitglieder rennen herum. Und dieses Chaos ist gefährlich. Denn wenn man nicht aufpasst, überträgt es sich auf die Szene. Es zerstört das Gefühl von Intimität. Deshalb versuche ich bei jedem Dreh den Raum zu schützen, die Schauspieler zu schützen, eine Atmosphäre zu schaffen, in der sie sich wirklich vorstellen können, dort zu sein. In diesem Fall haben wir Veras Haus so detailgetreu nachgebaut, wie sie es uns beschrieben hat, bis ins kleinste Detail. Und dann haben wir es einfach stehen lassen. Alles war fertig, das Bühnenbild, die Möbel. Und dann haben wir Mahler und die anderen Schauspieler dort einfach leben lassen. Ohne Kameras, ohne Licht, ohne Crew. Sie waren einfach dort. Sie haben in diesem Raum Zeit verbracht, ihn verinnerlicht. Und erst dann, als sie sich wirklich zu Hause fühlten, haben wir die Kameras reingebracht. Das Set wurde geschlossen gehalten, so gut es ging. Denn genau das ist für mich das Wichtigste beim Filmemachen. Echte Momente einzufangen.
Wie hat denn jetzt Vera Brandes auf das Endprodukt, auf den finalen Film reagiert?
She cried. She laughed.
Sie hat geweint. Sie hat gelacht. Und sie sagte, sie habe das Gefühl, zum ersten Mal etwas wirklich gesehen zu haben. Es war ein unglaublich emotionaler Moment. Wissen Sie, sie hat uns einmal am Set besucht. Wir drehten in einem Nachbau ihres Elternhauses. Und gerade eine Szene, in der Ulrich ihren Vater spielt und Mahler sie selbst. Vera saß am Monitor und schaute zu. Und irgendwann wurde es ihr zu viel. Es war zu nah dran, zu nah an ihren Erinnerungen. Und einige davon waren schmerzhaft. Sie stand auf und ging. Und sie sagte nur, ich kann das nicht. Aber als der Film dann fertig war, haben wir ihn ihr natürlich gezeigt. Und es war unglaublich. Und dann kam die Premiere auf der Berlinale. Das Publikum stand auf. Sie jubelten ihr zu, minutenlang. Das war ein besonderer Moment. Und ich hatte das Gefühl, okay, hier wird gerade etwas korrigiert. Hier ist eine Frau, die jahrzehntelang unsichtbar war. Und jetzt bekommt sie endlich ihren Moment. Und wir haben den Raum geschaffen, damit er stattfinden kann.
Soweit mein Gespräch mit Regisseur Ido Pflug über seinen sehr bewegenden Film Köln 75, der Donnerstag in unsere Kinos kommt. Der Räuber, Schläfer oder Über Ich und Du, so hießen die bisherigen Kinofilme von Benjamin Heisenberg, der unter Kritikern als einer der talentiertesten Vertreter der Berliner Schule gilt. Nächste Woche kehrt er nach einer fast 10-jährigen Kinopause zurück auf unsere Leinwände mit einem Kinderfilm. Der Prank April April handelt vom 12-jährigen Lukas und seinem chinesischen Austauschschüler und ihrem turbulenten Abenteuer im sommerlichen Berlin.
Aufstehen! Der Riju ist auch schon wach.
Ich weiß, er ist auf TikTok live.
Wieso ist dein Handy hier? Ja, okay, komm. In 3 Minuten unten angezogen am Klavier. Wir müssen noch fürs Vorspiel üben.
Mann, heute das Vorspiel und dieser Typ? Mann, ich hab keinen Bock auf den. Ich spiel nicht den Aufpasser für dieses Riesenbaby.
Wart's mal ab, das werden bestimmt total schöne 2 Wochen mit dem Riju.
Es wird vor allem ein sehr toller Tag mit ihm, denn der Tag eskaliert kurz darauf, als ein Aprilscherz der beiden Jungs plötzlich sie mitten ins Gangstermilieu der Hauptstadt katapultiert. Der Prank April April ist komisch, es ist temporeich und erinnert an die besten Jugendfilme aus Amerika und ist eine wirklich schöne Überraschung im Kino. Vor der Sendung konnte ich mit Benjamin Heisenberg über den Film sprechen und wollte zunächst von ihm wissen, ob der 1. April in seinem Leben denn immer schon eine besondere Rolle gespielt hat.
Also der 1. April lustigerweise, wir haben jetzt den 1. April weniger begangen, aber Scherze sehr viel gemacht. Also Scherze haben einen großen Teil in meinem Leben gehabt und auch mit meinen eigenen Kindern haben wir immer wieder Pranks einander gestellt. Und in meiner Kindheit waren die noch viel krasser als heute. Heute sind sie etwas lieblicher geworden, aber als Jugendliche haben wir schon so einiges gemacht, was mir heute wahrscheinlich Stirnrunzeln bereiten würde. Ja.
Jetzt nach Räuber oder nach Über Ich und Du ist das der erste Kinderfilm, wo sie hinter der Kamera stehen, hätte man im ersten Moment vielleicht gar nicht von Ihnen erwartet. Wieso wollten Sie dennoch einen Film für Kinder und Jugendliche drehen?
Also Kinder und Jugendliche haben mich immer beschäftigt, ja. Vielleicht auch aus meiner eigenen Kindheitserfahrung heraus, die sehr toll war und ich dachte, ich möchte damit irgendwie umgehen in meinen künstlerischen Produkten sozusagen. Und in meinen Ausstellungen habe ich immer wieder Videos auch mit Kindern und Jugendlichen gemacht. Und dann hatte ich selbst Kinder, 2 Jungs. Und in der Corona-Zeit hatten Pierre Klemet, mein Co-Autor und ich, der auch 2 Jungs hat, beide gleichermaßen das Gefühl, es wäre toll, einen Film zu haben, den wir mit den beiden Jungs einfach gerne sehen würden, wo alle zufrieden sind danach. Also so ein Family Entertainment im besten Sinne, der einen einfach sozusagen erhoben und mit viel Spaß entlässt. Und das war eigentlich der Grund, den Film sich auszudenken und ihn auch so zu machen, dass es eben ein Stück Torte ist, ja, und sozusagen kein so nachdenklicher oder konfliktbeladener Film, sondern einer, durch den man einfach feelgood-mäßig durchflutschen kann.
Und wie muss man sich das vorstellen, wenn zwei Väter dann einen Film zusammenschreiben? Zieht man dann die Kinder mit zu Rate oder wie wurde die Geschichte von der Prang letztendlich entwickelt?
Also die Geschichte haben Peer und ich erstmal in so Online-Sitzungen während Corona gemacht. Da haben wir gesagt, hey, wir haben doch jetzt Zeit, wir sitzen zu Hause, lass uns einmal die Woche treffen und über Filme reden. Und so sind verschiedene Stoffe entstanden und unter anderem The Prank. Und dann war es aber tatsächlich so, dass ich bei Spaziergängen oder abends vorm ins Bett gehen oder auch morgens beim Frühstück mit meinen Jungs immer wieder Sachen durchgesprochen habe. Und die haben mich und auch Peers Jungs haben ihn durch den ganzen Weg hindurch begleitet. Ja, also bei ganz vielen Entscheidungen und Fragen haben wir sie immer wieder zu Rate gezogen, bis jetzt in die Online-Arbeit, wo mein Sohn anfängt, fleißig TikTok-Werbung für uns zu machen.
Der Film ist ja so eine herrliche Verkettung, vor allem von so Missverständnissen. Das kenne ich vor allem so aus dem amerikanischen Komödiensegment her. Waren das auch Vorbilder, die für der Prank vielleicht so Pate standen?
Absolut. Also Peer und ich zum Beispiel, Ferris macht blau, Ferris Bueller's Day Off war für uns so ein Highlight in der Jugend, ja. Und ja, da gibt's natürlich noch andere, die man nennen könnte. Also ob man jetzt Kevin allein zu Hause zum Beispiel hat unsere Kinder wahnsinnig begleitet, das haben wir viel geschaut, ja. Und ich liebe ja auch so Sachen wie die Peter Sellers Filme und natürlich Monty Python und so. Also Komödie von den ganz sophisticated Komödien, auch von Lubitsch und so her bis sowas ist immer Teil meiner filmischen Prägung gewesen. Und Kinder Filme natürlich auch und eben Ferris macht blau fand ich immer toll, weil es so ein leichter Film ist, der aber trotzdem irgendwie intelligent gemacht ist und ikonische Szenen sozusagen hat, an die man sich auch erinnern kann und Charaktere, mit denen man sich verbinden kann. Er ist nicht dumm und gleichzeitig blödelt sehr viel rum. Ja, und hinterlässt einen aber mit viel Kraft und positiver Energie für den Alltag, in den man reingeht. Also es ist wie so Tanzfilme, wo man danach einfach unbedingt tanzen will. So ist es, finde ich, kommt man da raus und hat Lust auf einen guten Tag, wo man irgendeinen Quatsch macht. Ja, und das war eigentlich die Zielvorstellung.
Unsere beiden Hauptfiguren sind ja Jungs, 12 Jahre alt und wie das in dem Alter nun mal so ist zu Beginn des Films, die können sich eigentlich nicht gut ausstehen. Wieso eigentlich nicht?
Ja, ich glaube, da liegt die Grundkonstellation schon zwischen ihnen. Also ich hatte das selbst mit einem Austauschschüler aus Frankreich, den ich hatte. Und allein schon, dass ich den haben musste, weil das irgendwie die Schule mir verordnet hatte, war schon so eine Katastrophe, dass ich mit sehr viel Vorbehalten dem entgegengegangen bin. Und das ist tatsächlich auch eine Vorlage für die Figur Xi, weil der einfach sehr eigen war, ja, und irre viel Blödsinn gemacht hat. Der hat meine Mutter im Schwimmbad getunkt, ja, und hat, während wir ihm Sachen in Würzburg gezeigt haben, einfach 2 Stunden durchgängig gesagt, ich möchte Dark Castle spielen. Das war so ein Computerspiel. Er hat immer gesagt, ich möchte Dark Castle spielen, ich möchte Dark Castle spielen, ich möchte Dark Castle spielen. Und diese Art von Nerdigkeit fand ich einfach wahnsinnig witzig. Und dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen jemanden, der eher einen asiatischen Hintergrund hat und versuchen so eine Figur zu kreieren, die eben dem Gastgeber sozusagen total viel Trouble bereitet. Und das führt dann zu lustigen Verwicklungen.
Dieses Abenteuer schleudert die beiden Jungs ja durch Berlin, das sie sehr schön übrigens sommerlich einfangen. Ist Prank auch ein Berlin-Film?
Unbedingt. Also das wollten wir unbedingt. Wir haben lustigerweise wahnsinnig auf den Fernsehturm gefilmt, der jetzt auch immer wieder drin ist. Das war gar nicht mal so total geplant. Aber wir haben auch gedacht, für Kinderfilme darf man durchaus einfach so ikonisch bleiben. Also eine Sache, die ich, wenn ich jetzt einen Erwachsenen-Thriller machen würde, wahrscheinlich ziemlich vermeiden würde, fand ich in einem Kinderfilm total legitim. Weil Kinder einfach auch eine Vorstellung von Städten haben können, die sozusagen an einfachen Punkten sich hält. Ja. Und außerdem sieht Berlin natürlich viel schöner aus, als es in Wirklichkeit ist. Da gibt es viel mehr Dreck und auch irgendwie Armut und so weiter. Aber auch das fand ich legitim, weil es ja Lust machen soll, sich in so eine Großstadt zu stürzen, ja, und mit einem leichten Gefahrengefühl sozusagen da durchzugehen, aber ohne, dass man jetzt einen Horror kriegt. Weil ich meine, immerhin ist der Film FSK 6, da müssen wir auch eine gewisse Rücksicht nehmen, ja.
Mir ist auch aufgefallen, dass die Jungs keine Angst vor der Stadt haben. Sie vertrauen ihr, könnte man fast schon sagen. Und das erinnerte mich an die Geschichte der Kinderbücher von Erich Kästner, wo die Kinder ja auch vor allem in Berlin, das ist ihre Stadt, ne? Das ist ihr Verbündeter. Und das hatte ich bei den beiden Jungs auch so teilweise das Gefühl.
Total. Also wir hatten, Per und ich, den Hintergrund, dass wir dachten, okay, der Lukas, der lebt in Berlin, der kennt es. Der fährt da jeden Tag irgendwie zur Schule und so weiter. Für den ist es Homeground. Und für Hijo, der mit seiner Mutter, die Sängerin ist, da durch die Welt tingelt, der hat auch schon viele Großstädte gesehen. Das heißt, die Großstadt an sich ist noch nicht so, dass man sofort vor Angst gleich wieder zurück ins Bett will. Aber ich glaube schon, dass sie auch ziemliche Hürden überschreiten, die sie vielleicht sonst nicht überschreiten würden. Also sich überhaupt mit der Polizei anzulegen, ja, oder in Räume reinzugehen, wo Kinder vielleicht von alleine gar nicht reingehen würden, ja. Das ist schon etwas, was der Film will und auch versucht, ja.
Der Film endet mit Einstellungen der Dreharbeiten. Man sieht, wie viel Spaß das auch allen gemacht hat. Wie wichtig war das Ihnen, dass die Dreharbeiten auch für diese Jungdarsteller, für die das natürlich auch ein anderes Projekt ist, auch letztendlich wie ein kleines Abenteuer vielleicht ist?
Das war wirklich total wichtig, also auch für mich, weil ich schon so viel Stress bei Drehs gehabt habe, dass ich wirklich in den Dreh gegangen bin und gesagt habe, ich möchte das genießen können. Ja. Obwohl es wahnsinnig stressig war, Kinder, man hat einfach wahnsinnig wenig Zeit zu drehen, das ist ein Faktum, hatten wir wirklich irre viel Spaß. Ich habe den Jungs Autofahren beigebracht, illegal, und sie durften diesen roten Wagen mit einem Vorschlaghammer kaputt hauen. Und also wir hatten auch sehr lustige Proben und das ganze Team war unheimlich toll. Also es war wirklich schon sehr besonders. Besonderer Dreh in der Hinsicht, und ich glaube, ja, alle haben davon viel davon mitgenommen, von dem Namen sozusagen des Films, also diese Späße, die man miteinander macht, oder auch zum Beispiel Max Zeng hat immer mit dem Tesla, da kann man einen Knopf drücken und dann furzt der. Und das war ein großer Spaß. Das sieht man im Abspann auch, wenn er sich im Auto kaputt lacht. Dann war das immer, wenn der Tesla gefurzt hat. Und so gab es lauter so kleine Späße. Wir hatten wirklich eine sehr gute Zeit.
Würden Sie denn sagen, dass der Prank eine Art Kinderfilm ist? Also vielleicht ein Rhythmus, auch eine Idee von Kinderfilm ist, der Ihnen fehlt im deutschen Kinderfilm?
Ja, also definitiv. Ich wollte etwas machen, was eine gewisse Geschwindigkeit und Leichtigkeit hat, eine gewisse Anarchie auch. Also weil ich finde, dass unsere Leben vor allem mit den Kindern oft viel zu durchgetaktet sind. Und ich fand manches an dem, was ich aus dem deutschen Kinderfilm gesehen habe, einfach zu brav und auch zu steif. Also da hatte ich das Gefühl, oft ist es so, dass Leute einfach an ihren Positionen stehen und ihre Texte ablassen und dann wieder abtreten. Und das war für mich oft schmerzhaft. Und deswegen wollte ich einen extrem bewegten und auch auf eine gewisse Weise lockeren und beschwingten Kinderfilm machen, wo man ja eben mit so einem Gefühl von auch Anarchie oder Möglichkeit der Gestaltung des Alltags rausgeht und sagt, okay, ich gehe jetzt raus und mache mir die Welt, wie sie mir gefällt.
Wenn jetzt Ihre Söhne und die Söhne Ihres Co-Autors so massiv wichtig waren für die Entstehung des Films, haben die denn den Film schon gesehen? Und wenn ja, wie sind denn die Reaktionen? Denn das ist ja Publikum Nummer eins erstmal.
Die haben natürlich einen totalen Bias, ja. Die haben den Film gesehen und sind sehr zufrieden. Also ich muss auch mal, bisher haben wir wirklich sehr gute Rückmeldungen auch in den ganzen Test-Screenings bekommen. Und ich glaube auch wirklich, dass der Film lustigerweise auch für die jüngeren Erwachsenen und für die ganzen Familien gut funktionieren kann. Ich glaube, es ist nicht ein Film, den nur sozusagen Kinder angucken können, sondern unsere Erfahrungen waren, dass wirklich ganz breit die Leute damit eine total gute Zeit hatten. Ja. Und ich hoffe, das bewahrheitet sich jetzt im Kino und sozusagen gibt Anlass, dass viele Leute reingehen. Und es ist ein super Film, mit dem man ins Wochenende gehen kann und dann an einem Wochenende alle kreativ bereichert sind, um irgendeinen Quatsch zu machen.
Sagt Regisseur Benjamin Heisenberg über seinen Kinderfilm Der Prank. April, April kommt Donnerstag in unsere Kinos. Wenn es um gut gemachte Comedy geht, dann geht unser Blick häufig nach Großbritannien, denn der britische Humor, der kommt ziemlich gut an, egal ob absurd bei Monty Python oder schwarz und ironisch wie bei The Office oder Fleabag. Immer wieder wird deshalb auch versucht, erfolgreiche Produktionen für den deutschen Markt zu adaptieren. Das ist dann mal mehr oder mal weniger erfolgreich. Jetzt gibt es wieder einen neuen Versuch, die deutsche Adaption einer britischen BBC-Erfolgsserie Ghosts. Die lief von 2019 bis 2023 in Großbritannien und hat das seltene Kunststück geschafft, von allen Altersgruppen geliebt zu werden. Der englische Originaltitel wurde dann auch für Deutschland genommen. Hier heißt diese Serie also auch Ghosts. Ein kleiner Geschmack aus dem Trailer.
Wir müssen unser Haus schützen.
Wir sind ja immerhin Geister. Wir könnten spuken.
Davon haben wir doch immer geträumt. Unser eigenes Zuhause. Und wir haben doch uns.
Hallo.
Sie kann uns also tatsächlich sehen.
Und sie ist kein Geist.
Zum Glück seid ihr Männer da, damit wir Dummes auch verstehen.
Soweit ein Ausschnitt aus Ghosts, der deutschen Variante. Wiebke Lehnhoff hat sich die Adaption für uns angeschaut. Wiebke, bevor wir jetzt in die Bewertung der deutschen Serie einsteigen, vielleicht sollten wir erstmal erklären, um was geht es hier eigentlich? Ich vermute mal Geister?
Ja, Treffer. Also allerdings ist das kein Grusel oder Horror, wie man vielleicht denken könnte, sondern eben eine Comedy-Serie. Und da geht es sowohl im Original von Ghosts als auch in der deutschen Serienadaption um ein junges Paar, Mann und Frau, so Ende 20, Anfang 30. Die beiden sind auf Wohnungssuche und erfahren dann, dass sie ein altes Herrenhaus geerbt haben. Das ist natürlich super, da wollen sie nicht nur wohnen, sondern auch ein Hotel draus machen. Was sie allerdings erstmal nicht sehen, in dem großen alten Haus, da wohnen schon Geister aus ganz verschiedenen Epochen. Und diese Geister, die kann die junge Frau dann nach einer Nahtoderfahrung auch sehen, hören und mit ihnen sprechen. Und deshalb muss sich das Paar dann irgendwie arrangieren mit diesen unerwarteten Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern.
Also eine Comedy in einer sehr ungewöhnlichen WG.
Genau, so ist das auch ursprünglich konzipiert worden von den britischen Machern für die BBC. Die haben sich gedacht, in WG-Sitcoms, da geht es immer um Menschen, die in einer Situation stecken, aus der sie nicht rauskommen und mit der sie sich arrangieren müssen. Und Ghost ist davon sozusagen die ultimative Variante. Also da stecken halt sehr unterschiedliche Typen von Menschen zusammen, allerdings nicht auf irgendwie absehbare Zeit, wie in einer normalen WG, wie zum Beispiel in der Big Bang Theory, sondern einige seit Jahrzehnten und andere schon seit Jahrhunderten. Und keiner von denen kann halt weg.
Warum eigentlich nicht?
Ja, weil die Geister an den Ort gebunden bleiben, an dem sie gestorben sind. Und das junge Paar, das kann dann auch nicht mehr weg aus dem Herrenhaus, weil sie gleich zu Anfang hohe Kredite aufnehmen, um daraus ein Hotel machen zu können. Das heißt also, dieses Paar, das bringt theoretisch auch Fallhöhe in die Geschichte mit seinen alltäglichen Sorgen rund ums Geld, ums Leben allgemein. Und natürlich sollen beide auch Bezugspersonen sein und Identifikationsfiguren für uns Zuschauerinnen und Zuschauer.
Du hast ja gesagt, diese Geister, die sind sehr unterschiedlich. Was sind das denn für Figuren?
Also die Geister, die stammen wie gesagt aus ganz verschiedenen Epochen. In der deutschen Version gibt es 7 Hauptgeister. Dazu gehören ein Neandertaler, ein schwärmerischer Dichter, eine hochnäsige Adlige und eine Magd, die als Hexe verbrannt wurde. Außerdem eine Waldorflehrerin aus den 1980ern, ein anzüglicher Versicherungsvertreter aus den 90ern und ein zackiger Römer. Und diese letzten 3 Figuren, die sind anders angelegt als in der Originalversion. Da war es statt der Waldorflehrerin ein Pfadfinder, Leiter, statt dem Versicherungsvertreter ein schmieriger Tory-Politiker und statt dem Römer ein britischer Army-Captain aus dem Zweiten Weltkrieg.
Und wie erklärst du dir das? Also ist so eine Weltkriegsfigur in einer deutschen Comedy-Serie dann doch zu heikel?
Ja, das vermute ich. Also wobei gerade in Frankreich auch eine Adaption von Ghosts entsteht und da soll wohl auch die Figur eines Nazi-Kollaborateurs mit drin sein. Es kommt also irgendwie darauf an, wie man sowas dann umsetzt. Also man hätte ja keinen Hardcore-Nazi in die deutsche Version schreiben müssen, aber vielleicht wäre so ein Mitläufer, der seine früheren Entscheidungen in Frage stellt, ja auch ganz interessant gewesen.
Jetzt sollten wir mal in die Bewertung kommen, aber ich meine schon rauszuhören zwischen den Zeilen, dass dir die deutsche Version von Ghost jetzt nicht zu 100%ig gefallen hat.
Tja, ja, leider. Also das bleibt mir zu eindimensional. Also die Figuren, die Handlungen, das wirkt alles weniger ausgearbeitet und durchdacht und auch irgendwie billiger und auch geleckt. Also zum Beispiel sieht dieses alte Herrenhaus überhaupt nicht runtergekommen aus, aber muss angeblich krass renoviert werden. Und ja, also ich war wirklich gespannt auf das deutsche Ghosts, auch weil da etliche Leute im Team sind, die schon gute Sachen gemacht haben. Zum Beispiel in der weiblichen Hauptrolle Christina Dorego, die man unter anderem als Nichte Kim aus Pastewka kennt. Dann den Römer spielt Max Giermann und im AutorInnen-Team ist mit Claudius Pläging auch jemand, der an Pastewka beteiligt war, an Ditsche und an den Kurzschlussfilmen. Und Regie geführt hat Erik Hafner, der auch Pastewka gemacht hat und sowas wie Sketch History zum Beispiel.
Wobei das letzte jetzt auch nicht immer so toll war.
Ja, stimmt. Also wobei die Parallele zur BBC-Serie da ist, dass deren Macher auch alle aus genau so einer Sketch-Sendung kommen, nämlich den Horrible Histories. Und da haben sich 5 der Schauspieler und eine Schauspielerin dann zu einem Kreativteam zusammengefunden und seitdem erfolgreich einen Film und auch mehrere Serien kreiert. Und dieses Team hat es mit dem Original Ghosts auch geschafft, so einen ganz besonderen Ton zu treffen. Also so zwischen Comedy und Tiefgang. Das heißt, also in jeder Folge gibt es auch ernste Momente, unter anderem, weil er nur der Tod eine Rolle spielt. Und da hatte ich im Laufe der 5 Staffeln schon öfter Tränen in den Augen. Und gleichzeitig gibt es aber auch unheimlich viel Lustiges, also in den Dialogen, aber auch Slapstick-mäßig, wobei ich dann halt laut gelacht habe. Und das ist also alles sehr rund verwoben in dieser BBC-Serie und mit Charakteren, die man schnell lieb gewinnt, trotz oder eben auch gerade wegen ihrer Eigenheiten.
Und da kommt die deutsche Serie jetzt nicht dran?
Nee, leider gar nicht. Also ich konnte von den 6 Folgen zuerst nur 3 sehen und am Ende dieser 3. Folge, da wusste ich noch so gut wie nichts von den einzelnen Figuren. Also weder von den Geistern noch vom lebenden Pärchen Emma und Felix. Die bleiben einfach so Schablonen, so ohne Ecken und Kanten und auch Tiefe. Und dieses Paar hat leider auch gar keine Chemie. Er ist sehr steif und die Geister sind eher so Typen in Kostümen, die mir so Schlagworte hinwerfen als wirkliche Charaktere. Ne? Und zum Vergleich habe ich dann mal geschaut bei der 1. Folge der britischen Serie, wie da die Figuren eingeführt werden und wann das Setup klar ist. Und da sind nach 3 Minuten alle grob charakterisiert. Und ich weiß, das Paar hat wenig Geld, das braucht dringend eine Wohnung, ist ein bisschen quirky und führt so eine liebevolle Beziehung. Und das Ganze wird zurückhaltend untermalt mit Musik und Geräuschen. Und dann kommt die Titelmusik zu einem sehr kreativen Vorspann und schon bin ich gehuckt. Ja, und dagegen gibt's in der deutschen Version ganz zu Anfang auch diese Ghosts-Atmosphäre, aber die bricht für mich nach rund 1 Minute ab, nämlich als die Vorbesitzerin des Herrenhauses ins Jenseits auffährt, während die Geister um ihr Bett stehen.
Was seid ihr denn für Witzbolde?
Wir sind die Geister vom Hause Donnerhall. Hoch erfreut, nun endlich eure Bekanntschaft.
Geister? Ich wusste es. Habt ihr mich ruhig schlafen lassen? Immerzu hat es ja klappert und ja flackert. Och, wenn ich euch so fassen kriege.
Wiebke, also ein kurzes Fazit. Die deutsche Adaption brauchen wir jetzt nicht zu gucken.
Ja, richtig. Also die ist leider trotz toller Vorlage, die es ja auf dem Silbertablett gab, echt enttäuschend geworden. Also auf jeden Fall das britische Original schauen oder auch die US-Version von Ghost.
Sagt Wiebke Lehnhoff. Seit gestern ist eine deutsche Adaption der britischen Comedy-Serie Ghost zu sehen. Alle 6 Folgen sind abrufbar in der ARD-Mediathek. Es war der 1. Oscar für Brasilien. Am letzten Wochenende wurde der Film Für immer hier, der in den 70er Jahren während der Militärdiktatur spielt, mit dem Oscar in der Kategorie Bester internationaler Film ausgezeichnet. Der Regisseur des Werkes ist Walter Salles und ist kein Unbekannter in der internationalen Filmautorenszene. Schon mit seinem Spielfilm Central Station gewann er 1998 den Golden Bären auf der Berlinale. Und dieser Film, auch der war damals nominiert für den Oscar. Nächste Woche startet nun Salles neuester Oscar-prämierter Film Für immer hier in unseren Kinos. Das ist Anlass für mich und Anke Lewicke, über das Schaffen dieses ganz besonderen brasilianischen Regisseurs zu sprechen, aber auch allgemein nochmal einen Blick auf das brasilianische Kino zu wagen. Anke, eigentlich ist das ja schon verwunderlich, dass ein so filmisch wichtiges Land wie Brasilien erst jetzt den ersten Oscar bekommen hat, oder?
Ja, Kinogeschichte hat Brasilien auf alle Fälle geschrieben und gerade in den 1960er Jahren und zwar mit einem durchaus politischen und kämpferischen Ansatz. Man sprach damals vom Cinema Novo, also vom neuen Kino und das war eine Bewegung, die sich vom Mainstream absetzen wollte. Es sollte eine eigenständige Ästhetik entwickelt werden und regionale Themen aufgegriffen werden. Und die berühmtesten Vertreter waren Nelson Pereira, Dos Santos und Glauber Rocha. Kann man in jedem Filmgeschichtsbuch finden. Und Rochas Terra in Tramse, Land in Trance war ja eine Parabel auf die Politik der kommunistischen Partei mit Handkamera an Originalschauplätzen gedreht. Es ging um die sozialen Ungerechtigkeiten und diese Bewegung des neuen Kinos wurde aber mit der Machtübernahme Mitte der 60er Jahre durch die Militärdiktatur eigentlich, ja, ging sie schon wieder zu Ende. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, so wenn in den letzten Jahren Filme aus Brasilien international Renommee hatten, dann sind es doch immer Werke gewesen, die sich durchaus kritisch mit dem Land auseinandersetzen, also zum Beispiel City of Gott, der ist natürlich ganz anders als Cinema Novo gemacht. Eher ein Genrefilm, es geht um die Gewalt in den Favelas, aber der Film war dann ja 2004 auch für den Oscar nominiert.
Und wie würdest du das jetzt einschätzen, die Filmografie jetzt des Oscar ausgezeichneten Regisseurs Walter Salles? Passt die in diese kämpferische Auffassung eines Kinos rein?
Ja, auf alle Fälle. Also einzelne Werke zumindest immer wieder. Nehmen wir zum Beispiel Central Station, wo er ja mit bekannt wurde, 1998. Da hat man auch wieder den neorealistischen Ansatz, ein dokumentarischer Film. Es wird die Geschichte einer Frau erzählt, die ihr Geld durch Briefe schreiben für Analphabeten am Bahnhof eben aufbessert, die sich dann ja mit einem Jungen zusammentut, der seinen Vater sucht. Das ist ein Roadmovie und auf der Straße herrscht immer wieder eine bittere Armut. Und das ist die Geschichte einer ungewöhnlichen Freundschaft, die sich eigentlich über die Verhältnisse hinwegsetzt. Das ist ein humanistisches Werk. Man muss es einfach so sagen, dass an das Schöne im Menschen glaubt. Und da war er dann ja damals auch schon, Walter Salles, für den Oscar nominiert und ging dann aber schnell nach Hollywood. Auch wenn er mit seinen Themen noch so halb in Amerika blieb, also die Reise des jungen Che Guevara hat er dann gedreht. Robert Redford war der Produzent und das war letztlich trotz dieser Figur eher ein unpolitischer Film. Es folgte dann noch die Verfilmung von des Kultklassikers On the Road. Da war es dann Francis Ford Coppola, der Walter Salles geholt hat. Und diese Filme waren handwerklich, das muss man sagen, alle perfekt gemacht. Aber es fehlte so der persönliche Zugang, so die eigene Autorenvision. Und die findet man jetzt wieder in seinem neuen Film, der ja die wahre Geschichte einer Familie erzählt in den 70er Jahren, wo der Mann plötzlich spurlos verschwindet und seine Frau dann die Suche aufnimmt. Und diese Familie Paiva, die kannte Walter Salles tatsächlich. Also er war bei denen häufiger zu Gast und hat sie immer als sehr offen, ja, und diskussionsfreudig erlebt.
Und das alles erzählt er im Stile eines fast schon klassischen Politthrillers, oder?
Ja, würdest du nicht sagen, dass der Film schon auch was sehr Amerikanisches hat, sehr effektvoll erzählt? Und ich meine das gar nicht negativ. Also wie so langsam die Spannung aufgebaut wird. Also die Hauptfigur, oder man muss schon sagen, die Heldin Eunice Paiva, diese Mutter von 5 Kindern, sie schwimmt ja am Anfang am legendären Strand im Rio de Janeiro und ist so ganz bei sich. Und dann sieht man plötzlich diesen Militärhubschrauber, so das erste düstere Anzeichen. Und der Film lässt sich dann eigentlich viel Zeit, das fröhliche Familienleben zu skizzieren. Man kriegt schnell mit, linksliberal, sie hören irgendwie die Beatles und andere Musik, sie schauen sich Godard und Blow Up im Kino an und trotzdem, es klingelt immer wieder das Telefon, Umschläge werden getauscht, es kommt zu konspirativen Treffen und plötzlich stehen dann die Männer vor der Tür.
Was geht hier vor?
Abgeordneter Rubens Paiva?
Sie irren sich, ich bin längst kein Abgeordneter mehr.
Nein, das ist kein Irrtum. Sie kommen mit uns.
Mitkommen? Wohin?
Um eine Zeugenaussage zu machen. Reine Routine.
Was ist doch eine Aussage, Rubens?
Ich muss mich nur umziehen.
Natürlich.
Rubens Paiva wird spurlos verschwinden und seine Frau nimmt dann den Kampf auf. Sie möchte wissen, was mit ihm geschehen ist und auch im Falle eines Todes will sie den Todesschein. Sie will, dass man mitbekommt, dass er festgenommen wurde, dass hier Ungerechtigkeit am Werk war. Und das ist wirklich ein sehr mutiger Kampf, den der Film auch konsequent in Szene setzt. Und ich finde, hier schließt der Film dann auch wieder an das Cinema Novo, an das neue Kino an, weil in diesem Kampf dieser Frau liegt auch in diesem politischen Aufbegehren eine Utopie. Also diese Frau bewirkt was. Sie setzt sich über die Verhältnisse hinweg. Und das unterscheidet den Film dann vielleicht von City of God, der sich ja doch nur in einer unendlichen Gewaltspirale bewegt.
Diese Frau wird gespielt von Hauptdarstellerin Fernanda Torres, die Tochter übrigens von Fernanda Montenegro, der Hauptrolle aus Central Station von Walter Salles. Was macht ihr Spiel so überzeugend?
Ja, das ist ja eine Frau, die versucht, auch immer noch Mutter zu sein, die den Familienbetrieb am Laufen halten möchte. Und sie beschließt dann ja auch noch einmal zu studieren, um eben auch Juristin, also die Gerechtigkeit richtig durchsetzen zu können mit den Gesetzen. Und Torres verkörpert eine Entschlossenheit, aber ohne Scheuklappen für ihre unmittelbare Umgebung. Und sie hat ja Gewalt und Folter auch am eigenen Körper erfahren und dennoch bleibt sie unerschrocken, sucht die Konfrontation und der Blick wird immer müder und erschöpfter, aber ihren Kampf gibt sie nicht aus. Und ich finde, der Film und auch die Darstellung von Fernanda Torres sind eine Hommage an die reale Eunice Paiva.
Also Anke, können wir am Ende festhalten, Brasilien hat diesen Oscar, den sie jetzt bekommen haben, mehr als verdient. Und es bekommt ja immer das Land den Oscar, nie der Regisseur.
Ja, und das Schöne ist doch, wenn man sich anschaut, das war ja wie ein Straßenfest, als hätte die brasilianische Nationalelf die WM gewonnen. Und ich glaube, dass diese Freude durchaus politisch zu verstehen ist, auch als Hinweis darauf, dass der Staat endlich mal anfangen muss, diese Verbrechen während der Militärdiktatur aufzuklären, diesen Geschichten weiter nachzugehen. Also die Geschichte von Rubens Paiva ist durchaus bekannt in Brasilien, aber es ist auch bekannt, dass seine Folterer und Mörder nie ins Gefängnis kamen.
Nächste Woche kommt für immer hier in die deutschen Kinos. Brasiliens erster Oscar ist dann für alle zu sehen. Vielen Dank, Anke Lewicke.
Tschüss.
Von Brasilien verschlägt es uns jetzt nach Haiti. Haiti ist jetzt nicht gerade als großes Filmland bekannt, sondern eher als gescheiterter Staat. Aber auf internationalen Filmfestivals sind dennoch immer wieder bemerkenswerte Filme aus Haiti zu sehen. Da stellt sich jetzt die Frage, gibt es auf der Karibikinsel jetzt doch so etwas wie eine Kinokultur? Peter B. Schumann hat sich darüber mit dem Begründer des haitianischen Kinos unterhalten, Arnold Antonin.
Es gehört schon Mut dazu, heute in Haiti Filme zu machen. In diesem kleinen Land, in dem es seit langem keine politische Stabilität mehr gibt und politische Strukturen nur noch in Rudimenten existieren. In dem brutale Banden einzelne Viertel der Hauptstadt Port-au-Prince mit Gewalt kontrollieren, sodass ein normales Leben schwierig und ein kulturelles so gut wie unmöglich ist. Arnold Antonin versucht es dennoch immer wieder. Aber auch er muss bekennen,
ich habe einen Film fertig, aber ich will ihn hier erst aufführen, wenn die Situation etwas entspannter ist. Ich hoffe, das geschieht noch in diesem Jahr.
1974 hat er mit seinen ersten Filmen das haitianische Kino gegründet und bereits damals internationale Aufmerksamkeit gefunden mit seinem Haiti, der Weg der Freiheit, dem ersten langen Dokumentarfilm der Insel. Er beschreibt den Kampf des haitianischen Volks um seine Freiheit und Unabhängigkeit seit der Landung von Kolumbus bis zur Diktatur der Duvaliers. Er hat ihn mit dem revolutionären Furor jener Zeit im Exil gedreht. In Haiti lief er zunächst nur im Untergrund und erst 1986 im Kino. Die Duvaliers waren abgetreten. Arnold Antonin kam zurück und gründete das Centre Pétion Bolivar, das bald zu einem der wichtigsten Zentren Haitis für Kulturarbeit und politische Debatten sowie zur Produktionsstätte von Dokumentarfilmen wurde. Eine neue Generation von Cineasten erhielt hier erste Möglichkeiten in der filmischen Praxis. 2020 zwangen ihn die Umstände, das Zentrum zu schließen.
Und zwar nicht nur wegen der Unsicherheit, sondern auch wegen finanzieller Probleme. Wir konnten die fixen Kosten nicht mehr aufbringen. Außerdem bin ich jetzt über 80 und da muss man manchmal auch an sich denken.
In seinen mehr als 50 kurzen und langen Dokumentar- und 2 Spielfilmen hat er sich mit der Kunst und Kultur und dem verheerenden Zustand seines Landes auseinandergesetzt. Aber immer wieder auch mit historischen Persönlichkeiten. Wie zum Beispiel in Dessalines, der Napoleon Bonaparte besiegte. Diesem ehemaligen Sklaven ist es Ende des 18. Jahrhunderts gelungen, dem französischen Heer eine Niederlage zu bereiten und Haiti zu befreien. Niemand hatte bis dahin einen Film über ihn gedreht.
Es war sogar alles getan worden, um die Erinnerung an Dessalines zu löschen. Deshalb war er selbst in Haiti kaum bekannt. Bei meinen Nachforschungen stellte ich fest, dass die Franzosen noch immer nicht akzeptieren konnten, was Dessalines ihnen zugefügt hat. Und dass es die haitianischen Sklaven waren, die die Erklärung der Menschenrechte auch für sich in Anspruch nahmen und revoltierten. Denn die Menschenrechte galten damals nicht für Sklaven und Schwarze.
Arnold Antonin wollte besonders auch über die großen kulturellen Leistungen, die Kreativität Haitis informieren, die nicht nur Cineasten, sondern auch Schriftsteller und Künstler besitzen, wie zum Beispiel Frank Etienne. Der Malerei, Literatur, Theater und Musik mit vielen innovativen Werken bereicherte und im letzten Monat mit 92 Jahren starb. Für Arnold Antonin war fast jeder seiner Filme ein Kraftakt, bei dem er sich nicht selten lebensgefährlichen Situationen aussetzte.
Als ich vor einigen Jahren einen Dokumentarfilm über die schlimmsten Missstände machte, wollten wir 2 Wochen im Süden Haitis drehen. Wir konnten gerade mal 3 Tage arbeiten und blieben 12 Tage im Hotel eingeschlossen, weil wir von Banden bedroht wurden. Da sie sogar das Hotel belagerten, mussten wir schließlich mit dem Hubschrauber evakuiert werden. Ein andermal haben sie uns die Reifen zerschossen und uns in ein Versteck geschleppt, bis Freunde eine erhebliche Summe für unsere Rettung gezahlt hatten.
Trotz seines Alters und der Gewalt in Haiti arbeitet Arnold Antonin an neuen Projekten. Und er sieht die filmische Zukunft gesichert. Neue Cineasten werden das Werk, das er aufgebaut hat, fortsetzen.
Gegenwärtig gibt es junge Haitianer, die ein sehr interessantes Kino machen. In früheren Zeiten wollten die Jungen immer Telenovelas drehen. Aber diese neue Gruppe hat sich auf Dokumentarfilme konzentriert. Es geht also weiter.
Der Vater des haitianischen Kinos, Arnold Antonin, sprach mit Peter B. Schumann. Der Theologe Dietrich Bonhoeffer war ein früher entschiedener Gegner der Nazis und aktiv im Widerstand. Kurz vor Kriegsende wurde er dann auf persönlichen Befehl Hitlers hingerichtet. Als dann vor 2 Jahren in den USA ein Kinofilm über Bonhoeffer geplant wurde, schien es zunächst eine gute Sache zu sein. Renommierte deutsche Schauspieler sagten sogar für das Projekt zu. Doch noch bevor der Film dann letztes Jahr in die amerikanischen Kinos kam, gab es einen Protestbrief von Nachfahren Bonhoeffers und der Internationalen Bonhoeffer Gesellschaft. Ihr Vorwurf? Der Film vereinnahme Bonhoeffer für rechte Evangelikale und nationalistische Trump-Anhänger. Tatsächlich ist ausgerechnet Bonhoeffer ein Idol der rechten Szene in den USA. Jetzt kommt Bonhoeffer in die deutschen Kinos. Christian Berndt über den Kulturkampf um den Film und seine Hauptfigur.
Die deutsche Kirche muss sich auf Gottes Wort allein berufen, nicht auf eines Mannes Wort und insbesondere nicht auf das Wort des Führers.
Dietrich Bonhoeffer predigt mitten in der NS-Zeit gegen den Führerkult. Der US-amerikanische Spielfilm Bonhoeffer zeigt den Theologen und Beteiligten am Widerstand gegen Hitler als Helden des antifaschistischen Kampfes. Doch noch bevor der Film 2024 in die amerikanischen Kinos kam, veröffentlichten Nachfahren Bonhoeffers und die Internationale Bonhoeffer Gesellschaft einen offenen Brief gegen die Vermarktung des Films. Der Leiter des Bonhoeffer-Hauses, Arno Hellwig.
Die Angel Studios als Vertriebsfirma haben mit Trailern und Ähnlichem beworben, die uns Sorgen bereitet haben. Auf dem Plakat sieht man Bonhoeffer mit einer Waffe in der Hand. In Trailern wird eine Szene hervorgehoben, wo es darum geht, dass der deutsche Staat von innen heraus vereinnahmt wurde. We were invaded from within, ist es im Englischen. Das ist für ein amerikanisches Publikum ganz klar eine Anspielung auf den Deep State, der Thema im Wahlkampf. War.
Als Deep State bezeichnen amerikanische Rechte eine angebliche Unterwanderung des Staates durch Liberale und Linke. Dass in den USA ausgerechnet der entschiedene Nazi-Gegner Bonhoeffer zum Heroen der extremen Rechten wurde, findet Hellwig nicht überraschend.
Wir haben an der Erinnerungs- und Begegnungsstätte Bonhoeffer-Haus in Berlin Gäste aus aller Welt. Etwa 40% kommen aus den USA, wo Bonhoeffer sehr viel intensiver noch gelesen wird in den Gemeinden, in Arbeitsgruppen, Bibelkreisen als in Deutschland, würde ich sagen. Er ist dort sehr bekannt und es funktioniert, diesen Namen zu verwenden.
Und auch, dass die Angel Studios den Film in den USA direkt nach den Wahlen im November 2024 herausbrachten, hält Hellwig nicht für Zufall. So hätte der Film für die Evangelikalen im Falle einer Wahlniederlage Trumps als Motivation für einen Aufstand dienen können. Die Angel Studios, die Filme mit christlicher Botschaft produzieren und verleihen, hatten 2023 mit Sound of Freedom einen Film herausgebracht, der klar als Propaganda für Trump zu verstehen ist. Von der Vermarktung des Bonhoeffer-Films haben sich auch die beteiligten deutschen Schauspieler wie Jonas Dassler öffentlich distanziert.
Weil wir oder ich gesehen habe, dass das Marketing in den USA völlig in eine Richtung gegangen ist, die für uns nicht vertretbar ist. Und dann wurde das ja sozusagen benutzt, auch in einem Wahlkampf mit Hashtags über Are you ready to take the final step?
Ein unverhohlener Aufruf zur Rebellion. Der Film aber habe, so Dassler, nichts damit zu tun, sondern warne vor dem Faschismus. Der deutsche Filmverleih Kinostar bringt Bonhoeffer trotz dieser Debatten jetzt hierzulande ins Kino. Geschäftsführer Michael Rösch.
Die Bonhoeffer-Gesellschaft und auch die Schauspieler haben sich zu Recht davon distanziert und auch wir finden die Kampagne problematisch und auch der Regisseur übrigens. Das hat aber nichts mit dem Film selbst zu tun. Und deswegen haben wir von Anfang an gegengesteuert und haben die Kampagne komplett anders gestaltet, was auch dazu geführt hat, dass die Schauspieler den Film in Deutschland unterstützen.
Kinostar bringt den Film in Deutschland heraus, so Rösch.
Weil es ein guter Film ist, der sich gegen Antisemitismus wendet und der einfach ein wichtiger Film in unserer Zeit ist.
Auch den Regisseur des Films Todd Kamanicki störte die Kampagne von Angel Studios.
I hated that campaign.
Er hasste die Kampagne, meint Kamanicki, und er hatte auch von Sound of Freedom nichts mitbekommen, weil er seinerzeit in der Postproduktion seines Bonhoeffer-Films steckte. Sein Film habe nichts mit der Kampagne des Studios zu tun. Es sei ein komplett antifaschistischer Film, meint Kamanicki. Allerdings sieht Arno Hellwig auch den Film problematisch. In Bonhoeffer gäbe es Anspielungen, die eine rechte Klientel zur Rebellion motivieren könnten. Etwa die Verfälschung eines Bonhoeffer-Zitates, wie sie genauso in der Bonhoeffer-Biografie des rechten Radiomoderators und Trump-Unterstützers Eric Metaxas zu finden ist, der auch die Lüge von Trumps gestohlenem Wahlsieg 2020 verbreitet hat. Das Zitat beschreibt Bonhoeffers Dilemma als Christ, das Attentat auf Hitler zu unterstützen.
Er weiß, er muss eine Entscheidung treffen. Handle ich, mache ich mich schuldig? Handle ich nicht, mache ich mich auch schuldig. Eric Metaxas verkürzt das in seiner Biografie zu Not to act is to act, was die Schuldfrage nur auf eine Seite schiebt, nämlich wenn man nicht handelt, macht man sich schuldig. Wenn man handelt, agiert man als guter Christ. Und dieses Zitat hat es auch in den Film geschafft.
Kamanicki meint, sein Film habe nichts mit Metaxas Buch zu tun und in der deutschen Fassung des Films sei das Zitat korrigiert worden. Es klingt überzeugend, wenn Kamanicki sagt, dass er als Wähler der Demokraten nichts mit rechten Nationalisten zu tun hat. Aber nicht nur die gravierenden historischen Fehler im Film, sondern auch die bizarre Weise, mit der Bonhoeffer am Ende des Films zu einer Art Jesusfigur stilisiert und damit aus dem Kontext der Zeit des Nationalsozialismus gelöst wird, trägt dazu bei, den Film offen für rechte religiöse Interpretationen und zum Streitobjekt des amerikanischen Kulturkampfes zu machen.
Christian Bernd mit seiner Einordnung des Bonhoeffer-Films und damit geht Vollbild das Filmmagazin für diese Woche zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Patrick Wilinski.